Aber bei sonst wird das wieder so formell. Also wenn wir jetzt
Ja.
so, wir sind hallo, guten Tag, irgendwie so, so einfach, wir wollen ja eigentlich nur reden, so. Und
Genau.
irgendwann macht man einen Cut oder man macht keinen Cut.
Ja, lass uns heute einfach mal reden, die drei Ausrufezeichen hier.
Aus Sachsen-Anhalt.
Aus Sachsen-Anhalt.
Pegeydu. Wenn Erfahrungen und gelerntes Wissen auf kreatives Chaos und Freude am Tun im schulischen Kontext treffen. Ein Podcast mit Ulrike Friese und André Engel.
Ja, was ist es denn nun? Keine Ahnung. Andere Story.
Aber eine Unzufriedenheit ist ja schon auch da, oder? Also mit dem System, wie es ist. Also ich kann es jetzt nur von mir sagen, aber so, also
Ja.
es fängt ja bei der Ausbildung an. Also am liebsten würde man ja auch die Ausbildung verändern.
Ja, ich würde da sogar als erstes, das wäre so
Ich
mein
würde es auch
erster Schritt.
sofort als erstes, also
Ja.
ZFSL und so. Aber ich glaube, das ist mit am schwierigsten eigentlich, weil das irgendwie so der Kern irgendwie, da wird so das runtergekochte Glauben an etwas vermittelt natürlich so. Also ist ja auch so und ist ja auch legitim, dass es so ist. Aber es ist eben die Frage, ob es immer noch richtig so ist und
Na, mir fehlt da einfach die Varianz. Also ich hatte beim KI-Fachtag in Rostock waren zwei Fachleiterinnen Deutsch dabei. Mega spannend. Und beide waren sehr interessiert an dem, was da gerade in der Oberstufe bei uns hier in Bilbao passiert. Und beide haben komplett anders auf diese Themen auch reagiert. Die eine wirklich, ja, wie bewertet ihr das? Wie macht ihr das? Wie geht das, wenn ihr da in Gruppen arbeitet? Wie wollt ihr da eine individuelle Lernleistung feststellen? Und die andere war mehr so, naja gut, dann lassen wir das halt mit der Bewertung. Und vielleicht muss man das ja auch nicht immer bewerten. Und da dachte ich mir so, wow, erster Ansatz. Und ein anderer Gesprächsfetzen im anderen Zusammenhang war dann auch ein Ausbilder aus dem Berufsschulbereich, der dann sagte, nee, das ist halt so und das stelle ich nicht in Frage. Und da habe ich so gedacht, nee, ich stelle das schon in Frage. Also die 45 Minuten als allererstes. Und wenn ich die 45 Minuten in Frage stelle, stelle ich die Ausbildungsnorm in Frage. Also muss ich dressierte Affen erziehen im Sinne von Einstieg, 5 Minuten, Problemfrage an die Tafel, Lösungsweg wird generiert von den Schülerinnen und Schülern, dann kommt das Arbeitsblatt, was natürlich gar nicht vorbereitet ist, sondern völlig unspontan mit Aufgaben 1, 2, 3 ausgegeben wird. Und dann wird ausgespuckt, verglichen, wieder an die Tafel geschrieben, fertig. Und das nervt und das ist es nicht.
Aber nervt das
Genau.
nur uns, weil es scheint ja auch einige zu geben, die so funktionieren, die das brauchen.
Meinst du
Also
jetzt Schüler oder Lehrer?
sowohl Kinder als auch Lehrerinnen und Lehrer, die sich wahrscheinlich nichts anderes vorstellen können, als das genauso zu machen.
Aber
Ja,
das
ich
ist schon
glaube,
die Frage auch,
ja.
oder? Also ich meine, ich war heute gerade auch im Lehrerzimmer und saß neben zweien, die ihn gesprochen hat. Und die eine hat halt irgendwie so berichtet davon, dass sie so Diskussionsanlässe schafft, ne? Und dass sie auch wirklich mal diskutieren, irgendwie so im, ich weiß nicht, Geschichtsunterricht, glaube ich. Und dass sie dann hat so erzählt, wie sie Note macht. Und das eine ist dann irgendwie deren Präsentation über ein Thema und dann wählen sie sich eine Seite und dann gibt es irgendwie, die einen sind die Kommunisten, die anderen sind die Kapitalisten nach im Kalten Krieg und dann diskutieren die und müssen irgendwie was auch immer. Und dass eben die zweite Teil der Note ist, diese Diskussion untereinander und dann hat die andere, die eher so ein bisschen aus älterer, ne, so ein bisschen so kurz vor Pension ist, war auch die erste Frage, aber wie benotest du das? Die Diskussion, ne? Und das war bei mir im Ref, immer wenn ich irgendwas so anderes vorgeschlagen habe, war die erste Frage immer, aber wie benotest du das? Das war immer die
Richtig,
Frage quasi
genau.
so. Und deswegen ist das dieses Benoten schon eins, glaube ich, so der Fundamente, die man hinterfragen muss, oder eins der großen Dinge, die wirklich Innovation verhindert,
Ja.
so, weil man immer wieder dieses Ding reingedrückt kriegt, so, aber wie benotest du das so?
Ja, und da frage ich mich, wovor haben die Leute Angst? Ja, also wenn ich nach Noten und Bewertungen bitte oder frage, heißt das ja, ich will mich einerseits orientieren, aber andererseits geht es um den Vergleich. Ja, wo stehe ich? Wer bin ich? Fünf.
Nee, wer bin ich, ist es ja eben nicht. Also wer bin ich, wäre ja schön. Aber es ist ja eben nicht so tief wie wer bin ich, sondern es ist ja eben nur eine totale oberflächliche Skills-Level.
Wer bin ich im Englischunterricht? Eine 3.
Es geht
Juhu.
doch eher darum, wie kontrolliere ich dich, oder? Also die
Ja.
Note ist doch mein Kontrollinstrument. Wie
Ja.
kriege ich den Schüler in der Bahn, indem ich ihm am Ende die Note gebe und ihn so möglichst von früh an schon unter Druck setze?
Stay in your lane.
Genau, und es geht halt so weit, dass eben zum Beispiel an meiner Schule sich irgendwie regelmäßig Leute dann öffentlich auf irgendwelchen Diskussionen sagen, ja, zu mir im Matheunterricht kommen sie sowieso nicht oder machen sowieso nichts, weil ihre 6 in Mathe können sie sowieso mit der 1 in Kunst ausgleichen. Und was ja auch irgendwie die Frage ist, ja, wieso lernen die für Mathe nur wegen der Note?
Wieso kann man Mathe mit Kunst ausgleichen? Das ist ja spannend.
Ja. Ich weiß nicht, oder mit Sport oder keine Ahnung. Wieso.
Nein, alles gut. Es war jetzt auch nicht ernst gemeint, aber ja, aber genau das ist der Punkt.
Und was will, also das ist ja das, was will so ein Bildungssystem? Was ist so das Ziel? So?
Naja, ich meine, einerseits ist das festgeschrieben, Teilhabe und Mündigkeit. Ja, dass du sagst, jeder soll an gesellschaftlichen Prozessen aktiv teilnehmen können und in diesem Prozess selbstbestimmt, selbstreguliert handeln, mitwirken, wie auch immer, sich einbringen können. Ja, und dazu brauchst du halt Mathe, um deine Steuererklärung zu machen. Oder die Prozente auszurechnen, wenn du einkaufen gehst. Nein, aber also ein Grundverständnis davon braucht man ja. So.
Ja, aber von vielen ist es auch die Frage, ob man irgendwie noch Biologie, Zellteilung, keine Ahnung, ob man von vielen Dingen noch dieses Grundverständnis braucht oder ob es eben zu Teilhabe nicht doch eben auch andere Skills sind, wie diskutieren können und sich wirklich eine eigene Meinung zu bilden. Und vieles in der Schule ist ja nicht eigene Meinung bilden.
Aber wenn ich Zellteilung nicht weiß, dann scheitere ich ja irgendwann am Verständnis vom Leben. Also ich weiß nicht, wie Leben entsteht. Ist ja nur durch Zellteilung.
Halt nachgucken. Also ist ja,
ach so.
Okay. Halt nach. Also ich muss ja wissen, wo ich es nachgucke. So.
Okay, du musst wissen, wo es steht.
Ja.
Aber anscheinend geht ja irgendwas zwischen Kindergarten und Grundschule verloren. Also wenn wir mal ganz frühkindliche Bildung anschauen, wo es eher um das Spielen, Entdecken und dann in vielen Grundschulen, wo man dann plötzlich mit Noten konfrontiert ist, mit Tests, Klassenarbeiten und dann plötzlich beginnt so dieses Format, wo wir gesagt haben, da sind wir unzufrieden. Warum lässt man nicht das, was im Kindergarten passiert, weiterlaufen, dieses entdeckende, freie Lernen?
Naja, das spielerische Moment geht verloren. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, das spielerische Moment geht ja nur verloren. Ne?
Aber warum geht das verloren? Also,
tja.
Warum
genau, die Frage ist ja auch so, wieso ist das so? Also, was ich so kenne, ich habe immer ein Praktikum nur gemacht in der Grundschule, also im Kindergarten habe ich nie gemacht, aber so erste Klasse, irgendwie 30 Hände gehen hoch bei irgendeiner Frage, alle wollen mitmachen so und dann so 7. Klasse, 8. Klasse, irgendwie 2 Hände gehen hoch, so. Wieso ist das so, ne?
Nö. Ich denke schon, dass das hat was mit den Themen zu tun. Und auch an der Aufbereitung. Hat das was mit dem Kind zu tun? Hat das was mit dem Alter zu tun? Es ist das, was ich da in meinem Unterricht mache, irgendwie anschlussfähig, passt genau zu den Fragen, die Kinder haben, die sie umtreiben. Und ich glaube auch die Motivation auch. Also will ich lernen? Habe ich Bock auf Schule? Also nicht auf Schule, sondern auf Lernen. Habe ich Lust am Lernen? Und ich glaube, dieses
Lust am Lernen. Aber die Frage ist ja, was du lernst. Also was ist
beim
Lernen? Also bei mir in der Schule, also es ist ja schon immer noch 90% oder 95 oder 98 ist so klassisch. Und die lernen halt einfach diese Fächer. Also ich habe das mit André schon gesagt. Also die sind halt, wenn du so ein Projekt machst und es geht so um Engagement drüber hinaus, die sind schon so voll mit Stoff einfach. Die werden einfach so voll gestopft, so wie Messdinger, dass die auch nicht einfach auch keine Kapazität dann tatsächlich, glaube ich, mehr haben für für mal um die Ecke denken, auch mal irgendwie eine Stunde vielleicht mal nicht produktiv sein und irgendwie so gucken, was man vielleicht nicht will oder weil alles ist, die sind schon so voll mit Stoff ein, weil dieses Stofflernen ist so krass. Und das ist halt die Frage, ob dieses Stofflernen wirklich der Kern der Ausbildung sein sollte oder wozu Stofflernen befähigt und wozu dann andere Sachen, die man eben auch machen könnte, eigentlich die SchülerInnen befähigt. Ja, und dann, ich glaube, ja, so irgendwie die Welt erforschen, auch sowas wie so, wie soll man sagen, sich selbst vertrauen, irgendwie so, so Dinge wie irgendwie, wenn man ein Projekt macht, was man da so machen muss, mal irgendjemanden anrufen, irgendwas organisieren, irgendwas verlässlich auf die Beine stellen, irgendwie so da sein, zuhören. Das sind schon nochmal andere Fähigkeiten, habe ich das Gefühl, als so dieses Stofflernen. So.
Und Stofflernen ist ja im Grunde auswendig lernen hauptsächlich immer noch.
Immer noch, ja.
Ja, es geht ja nur darum, möglichst viel Stoff abzufragen. Dann lernst du wieder 6 Wochen, dann wirst du wieder abgefragt. Also es ist einfach nur dieses Bulimie-Lernen.
Also ist bei mir im Unterricht nicht so. Muss ich leider widersprechen. Ich komm ja gar nicht, also ich komme ja nicht raus aus diesem 45-90-Minuten-Modell. Und wenn ich jetzt an meinen Unterricht denke, Klasse 9 oder Klasse 10, nö. Ich mach keinen, also klar, jetzt auf die Vorbereitung dieser MSA, also ZK, schon. Also das war schon sehr, sehr viel Training im Sinne Vorbereitung auf einen Test, was ich aber auch legitim finde. Also würde ich auch so machen, wenn ich jetzt eine Klausur schreiben muss oder da hängt auch viel von ab oder es ist mir wichtig, dann hätte ich auch gesagt, hier komm, bereite mich drauf vor. Ich will dafür lernen, wie man diesen blöden Test besteht. Aber ansonsten jetzt gerade in Klasse 9 und mein Geschichtsunterricht, nee, also wir haben jetzt zum Beispiel am Thema, also wir sind im 19. Jahrhundert und ich habe da einfach von Sego-Geschichte, also gibt es die Pflicht zur Einschränkung der Freiheit, am Beispiel der Impfpflicht 1874, Einführung der Impfpflicht im Deutschen Kaiserreich. Und da sind wir einfach mal von überhaupt die Frage in den Raum gestellt, naja, jetzt haben wir Französische Revolution gehört, wir haben die Gegenbewegung kennengelernt mit der Restauration und ihr habt euch im Planspiel ja auch dafür entschieden, dass es eigentlich schon besser wäre, wenn jetzt so eine Führungselite versucht zu steuern und zu lenken. Was könnte denn jetzt so eine Gegenreaktion sein oder wie könnte man denn das jetzt beantworten? Und davon ausgehend, erstmal gesammelt ihre ganzen Ideen, auch was sie natürlich von zu Hause mitbringen, was sie gesellschaftlich als Norm wahrnehmen, was sie von uns in der Schule schon auch alles so gelernt haben und davon ausgehend jetzt vertiefend ein Thema genauer nochmal zu beleuchten und dabei Methodenschulung, nämlich Statistik auswerten, Quellenanalyse und so weiter. Also ich weiß nicht, die Beteiligung war hoch und auch schwächere Schüler haben sich zu Wort gemeldet und hatten zumindest ein Gefühl für eine Meinung oder hatten so die, haben vielleicht nicht immer die Worte dafür gehabt, also der Wortschatz hat gefehlt, aber die Motivation, sich mit dem Thema zu beschäftigen, kann man Freiheit bewusst einschränken, weil es vielleicht besser ist für eine Gesellschaft, fanden sie zum Beispiel mega spannend. Und jetzt ist halt die Frage, was wir damit machen, das weiß ich noch nicht so genau, mit diesen Ergebnissen, also wo mich das hinführt. Aber, also ich bin im Stoff, sie lernen Methoden, ich bleibe in meinen 45 Minuten, ich arbeite digital, kollaborativ, weil sie ihre Dokumente miteinander teilen. Wir sind hoch, wie nennt man das, sehr, sehr, die müssen sehr viel reden, wir lernen Wortschatz. Finde ich jetzt nicht so, ist Klasse 9.
Aber hast du das Gefühl, dass sie die volle Kapazität dafür aufbringen können, wenn sie nach deinem Unterricht in 4 weiteren Fächern Energie und ihren Akku brauben?
Naja, 8 Stunden kannst du das nicht durchhalten, ne? Also diese Intensität, das geht nicht. Das merke ich ja auch, wenn ich in der 7. Stunde in Unterricht gehe, dass ich da müde Kinder vor mir sitzen habe, ne? Die K.O. sind. Und das kann ich aber mittlerweile auch gut für mich so reflektieren und sagen, ja, okay, dann machen wir halt ein Spiel. Also kein Spielspiel im Sinne von Handball oder Fußball oder irgendwie sowas, sondern halt eine spielerische Auseinandersetzung, ein Planspiel, wo sie halt mehr Zeit bekommen dafür, wo wir auch mehr so auch mal zwischendurch so reden, aber trotzdem thematisch bleiben. Nur halt, dauert halt alles ein bisschen länger. So.
Warum bleiben wir nicht in Schule generell thematisch? Also warum kann man nicht sagen, wir sind jetzt immer über ein Semester in einem Thema, in einem Saft, auch sprachlich, ja, gerade deutsche Auslandsschule bei euch, und holen die Kinder dann ab und können ja trotzdem alle Fächer damit versorgen. Ja, wenn du jetzt sagst Impfpflicht, da finden wir ja in Deutsch, in Englisch, in Chemie, Geschichte, Anschluss. Also warum zwingen wir sie von Fach zu Fach, von Inhalt zu Inhalt, lassen wir uns das diktieren durch die Verlage und Lehrbücher, sind die Lehrpläne zu eng? Also ich verstehe nicht, warum wir so viel Energie abziehen von eigentlich Kindern, die so viel auch ja eigenes Interesse haben, so viel Motivation, so viel Feuer, und wir kriegen die Flamme aber nie richtig groß, weil sie so blockiert werden von dem System.
Ja, Turm zu Babel habe ich neulich gelesen, weil wir es nicht hinkriegen, uns abzustimmen, ne, und nicht so weit in der Lage sind, kollegial diese Curricula inhaltlich zu verknüpfen.
Auf der einen Seite, aber ich glaube auf der anderen Seite auch einfach, weil wir es nicht hinkriegen, die Kinder zu fragen, was die wollen. Also weil dieses Abstimmen ist ja immer noch quasi, dass wir so vorgeben, was die halt zu lernen haben. Auch wenn es abgestimmt ist, ein bisschen charmanter ist vielleicht. Aber ich glaube, dieser Aspekt, irgendwie die zu fragen, was die eigentlich lernen wollen, also mir fehlt das total. Also dass die eben halt vielleicht eine Woche lang eben keinen Bock auf Mathe haben und dann nach vielleicht schon so, oder halt Lust auf einen, weiß ich nicht, einen anderen Zugang haben, eine Woche oder einen Monat lang und dann irgendwie anders. Also dass man halt, ja, das ist halt wie so DDR, also wie so halt, dass halt irgendwie Planwirtschaft, also dass es ja doch von oben geplant wird, was zu lernen ist, und das wird gelernt, aber das, also das ist natürlich in gewissen Aspekten auch nicht falsch, und natürlich hat sich dann, das ist ja irgendwie auch so überliefertes Wissen, und man hat sich irgendwie geeinigt, dass die und die Inhalte irgendwie wichtig sind, aber ich glaube gleichermaßen, dass man auch so wie so Gefäße öffnet, wo die halt forschen können und wo die ihre Interessen irgendwie einbringen können, und aber auch nicht nur so ein bisschen schon wieder unter dem übergeordneten Thema, sondern ja, dann halt mal einen Monat lang oder so oder 4 Wochen, 3 Wochen, keine Ahnung, so, also wirklich mal das, die Kontrolle so abzugeben an die Schüler, ist, glaube ich, eigentlich ein also sollte sicherlich nicht nur, und das andere ist irgendwie auch legitim, auf jeden Fall, natürlich hat sich irgendwie doch auch bewährt, aber ich glaube, so Gefäße zu öffnen, wo wirklich die Schüler mal das Zepter in die Hand nehmen können und einfach mal gar kein Fach haben, 4 Wochen lang, und irgendwie sich ihr Lehrplan selbst basteln können und das machen und die Lehrer nur begleitend da sind und die irgendwie unterstützen. Why not? So, wäre bestimmt spannend, so.
Ich erlebe auch Projektwochen immer so, dass du in der Projektwoche hast immer das Gefühl, also wir fiebern jetzt schon darauf hin, so, oh, im Juni Projektwoche, toll, die Lehrer machen Dinge, auf die sie Lust haben, die Schüler kommen ganz bunt gewürfelt da an, alle überlegen gemeinsam, was soll am Ende dabei herauskommen, und da kannst du mit Sicherheit auch viele Fächer abgreifen und miteinander koppeln. Und warum kann nicht die Projektwoche die Norm sein? Also warum ist das so ein Auslaufmodell am Ende des Schuljahres? Warum kann man es nicht das ganze Jahr über so in festen Themen, Projekten, in, wie du sagst, offeneren Strukturen haben?
Naja, was bedeutet das dann in der Konsequenz für die Anschlussfähigkeit? Also sage ich jetzt mal, du machst das in der Grundschule, die ersten vier Jahre deiner Zeit, in der du anfängst, dich zu alphabetisieren, ne? Also Buchstaben lernen, Zahlen lernen, die ersten Rechenwege, Multiplikation und so weiter, die ganzen Basiskompetenzen. Machst das 4 Jahre lang. Und sollst dann weitergehen oder willst dann weitergehen? Was hat das dann für Konsequenzen?
Na, die Konsequenz ist, dass du an der Regelschule wahrscheinlich dann wieder mit Bauchschmerzen nach Hause kommst, weil ganz andere Dinge gefordert werden von dir. Aber wenn du von dem Setting, ja, frei, vielleicht auch durchlässig, klassenübergreifend, es geht mal einen Schritt vor, mal geht es einen Schritt zurück, mal lernst du mit Gleichaltrigen, mal lernst du mit Leuten, die viel älter sind oder vielleicht auch ein Jahr jünger sind, dann musst du das natürlich fortsetzen in der Sek. 1.
Genau, und dann müsste ich ja ein System haben, wo ich tatsächlich Schüler diagnostizieren kann. Also sozusagen, also ich will jetzt nicht sagen benoten oder in irgendwelche Schubladen stecken, sondern einen Lernweg, einen Lernfortschritt begleiten, so dass ich einschätzen kann, kann derjenige jetzt den nächsten Schritt gehen, indem er zum Beispiel dies, das, jenes jetzt lernen sollte. Also, und da mache ich ihm jetzt ein Angebot. Also zum Beispiel kann ja sein, dass jemand sagt, nee, kommt nicht alleine auf die Idee, sich mit Mathe zu beschäftigen. Wie lernt er denn dann Mathe?
Das muss er ja auch nicht alleine, aber es kann ja trotzdem gelenkt sein, aber auch schon in der Grundschule vielleicht innerhalb eines offeneren Settings weg von Notendruck oder Leistungskontrollen. Aber trotzdem durchläuft man halt Anteile in Deutsch, in Mathe, in Biologie, aber man hat halt ein großes Thema. Ja, wenn ich den Schulranzen meines Zweitklässlers sehe, warum braucht er diese vielen Bücher, warum hat er diese unterschiedlichen Anforderungen und Fächer, und da ist es ein Gedicht zum Thema Wald und in Biologie ist es aber nicht der Wald, sondern da geht es dann plötzlich um den See, also warum scheint das nicht zu passen, warum greifen die Zahnräder hier nicht ineinander, warum habe ich schon früh eine Art Überforderung, wenn ich nicht gerade ein Charakter bin, der dieses Auswendiglernen oder dieses vielleicht auch Verständnis dann schon sehr früh dafür hat. Warum verliere ich dann vielleicht schon sehr früh so Charaktere, die dann sagen, ich habe keinen Bock mehr so, mich holt das nicht mehr ab, Schule, ich will nicht mehr.
Naja, zum Beispiel ein Beispiel ist, dass ich hatte mit relativ jung bei uns das 2 gebe, euch das irgendwie 8. Klasse, glaube ich, so InDesign, also Innenarchitektur, Architektur, Innenarchitektur, Möbel gemacht, und dann haben diese Sachen gebaut und so und hatten da ziemlich Spaß, weil das halt irgendwie so machen ist. Und dann kam eigentlich so daraus irgendwie ziemlich selbstverständlich so, okay, wir müssten eigentlich mal eine Einheit, wir müssen mal perspektivisch zeichnen lernen, weil ich will mein Ding da irgendwie zeichnen, irgendwie so, geht nicht so. Und dann sind die eigentlich darauf gekommen, so, okay, wäre cool, das mal zu lernen, so. Und ich glaube, so ist halt auch mit Mathe, ne? Also zum Beispiel so, wenn du so ein größeres Projekt hast, wo du was auch immer, ein Baumhaus baust oder Tiny House oder sowas vor der Schule, dann kommst du auf jeden Fall an den Punkt, okay, ich brauche Mathe. So, ich muss halt irgendwie da meine Dinger berechnen und ich muss da irgendwie ich will da eine 45-Grad-Ebene einbauen und die muss ich jetzt irgendwie berechnen, wie lang die ist im Verhältnis zu was auch immer, zur Ankantete da, irgendwie sowas. Also, dass man dann eigentlich über so wirkliche Projekte, die sie halt machen, die sie irgendwie auch so ganzheitlich befriedigen und eben nicht nur so getrennt, dann ja, sich sicherlich auch in Schule wie so, das sind glaube ich gar nicht so viele, 5 oder 7 oder 10 größere, so übergeordnete Projekte, die so wirklich so verschiedene Fächer so zusammenfasst, wo man dann halt merkt, okay, das ist Teil davon, so, das brauche ich so. Und so wie es jetzt da irgendwie mit Mathe ist, es gibt sicherlich auch Dinge, wo man dann Projekte initiieren kann, wo man dann irgendwann über ethische Fragen mal reden muss, irgendwie so, ne? Wenn man sagt, man macht was auch immer, irgendwie so Upcycling, oder man überlegt sich über Stadtplanung, irgendwie, wie soll eine Stadt aussehen, so eine Utopie quasi, so was ist das? So, dann kommen da ja so verschiedene Sachen plötzlich mit rein. Und dann kann man Diskussionen, wie diskutiere ich eigentlich und so, und wie schreibe ich einen Text, wie formuliere ich eine Utopie, ein Manifest oder sowas. Also so, ja, also wo man schon, glaube ich, also ich habe das nur vom Freund immer aus Amerika gehört, so, dass der in Amerika zur Schule gegangen ist und es gab halt nur so 5 Fächer. Das war's. Und ich weiß nicht, mein Gefühl so ein bisschen ist, dass das eigentlich ein Weg wäre. Also es gibt halt so 5 Fächer. Das war's. Und es gibt, oder 5 Richtungen oder sowas so. Und es gibt, und eben in was auch immer, Space Shuttle und Rocket Science, da muss man halt rechnen, so. Und da quasi dann über so größere Projekte, die Schüler oder größere Richtungen dann halt da Fächer einbindet und so all diese Dinge, die man halt auch im Curriculum irgendwie gefordert werden, so reinpackt, so in größeren Gefäßen und wo halt coole Dinge rauskommen. Also ich glaube, das ist schon nochmal so ein Ding, also wo die halt ein cooles Endprodukt haben, auf das sie stolz sein können. Und ein cooles Endprodukt, auf das sie stolz sein können, irgendwie, was in der Welt, was ein Podcast, was eine Fernsehshow, was auch immer ist, ist halt was anderes als eine bestandene Mathearbeit.
Ja.
Also das ist halt wirklich was anderes, irgendwie so. Genau. Das gibt irgendwie so Selbstwertschätzung, das gibt Respekt, das gibt Stolz, das gibt irgendwie, man hat was geleistet, man hat Anerkennung von außen, man muss aber eben sich auch, man lernt sich zu organisieren, man lernt Dinge auf die Beine zu stellen, man lernt irgendwie verlässlich, anschlussfähig, man lernt in der Gruppe zu kommunizieren, so all diese Dinge, die wir eigentlich ja wollen, so lernt man. Ja, dabei lernt man halt auch Mathe so. Und dabei lernt man auch irgendwie Deutsch zu reden und zu schreiben und irgendwelche Anträge, irgendwelche Texte, Projektbeschreibungen zu machen und so weiter. So, oder ja, why not? Und ich glaube, das wird vieles vereinfachen. Also wenn es viel weniger Fächer gibt und nicht dieser riesen Kanon. Und es wird auch also, so fokussiert.
Ja, aber
also
so viel sind es gar
nicht.
Also viel sind es gar nicht. Also wenn man sich so die Stundentafeln, also klar, in der Auslandsschule, weil du halt beide Systeme hast, da ist es halt mega viel. Ne? Da kommen ja die Stunden einfach zusammen, weil du die beiden Systeme irgendwie da zusammenwürfeln musst. Aber so viele Stunden sind es nicht. Also und gerade im deutschen Schulsystem hast du ja eigentlich die Möglichkeit, relativ früh auch dich zu entscheiden. Und wenn ich jetzt ans IB denke, da sind da ja auch schon ziemlich viele Sachen drin, die du gerade beschrieben hast. Oder auch das gemischtsprachige International Bachillerato, das ist ja auch ziemlich, also in diese Richtung gehend.
Ja. Es gibt ja schon viele Schulen, die so arbeiten, wie wir es uns wünschen. Ja, also es gibt ja schon diese Modelle oder wie wir gehört haben, Andreas an der Universitätsschule oder wenn wir jetzt unsere Schülerinnen hören in der letzten Folge, die berichten, wie sie sich fühlen in diesen Projekten. Mich würde mal interessieren, ob das wirklich das Gros ist oder ob es auch andere Stimmen gibt, die sagen, ist so alles gut, wie es läuft.
Na, ich glaube nicht, dass jemand so 100% zufrieden ist. Das glaube ich eben nicht.
Ob einfach alles eine Berechtigung hat am Ende.
Ja. Ich habe in Rostock habe ich mir jetzt ein Sachbuch, das neue von Brotkorb und Zierer gekauft, die Tyrannei der Gleichheit. Bin ich natürlich sofort drüber gestolpert und habe gedacht, ja genau, das ist es eigentlich. Also dieses Streben nach, wir wollen eigentlich alle gleich sein, bloß keine Unterschiede. Der stete Vergleich soll immer nur zu meinen Gunsten ausgehen. Okay, da ist schon viel Wahres dran, auch wenn die beiden das natürlich ein bisschen überzeichnen. Aber dieses Aushalten können von Unterschieden, das ist mega schwer. Gerade in Pubertät und jugendlichen Alter, wenn man eigentlich so zu einer Kohorte dazugehören möchte und sagen, genauso sein will wie alle anderen. Und dann feststellt, das wird nie klappen.
Ja, und auch der, also ich meine, die Gewichtung der Normen, ne? Das ist ja. Also du sprichst ja von Normen und dann auch nochmal der Gewichtung von Normen, ne? Also in der Schule geht's mir halt als Schule darum, ist mir das Wichtigste, dass die irgendwie, wer den Einserschnitt irgendwie so in was auch immer naturwissenschaftlichen Fächern hat, oder ist der Coolste der, der am glücklichsten ist, ne? Also ist das irgendwie eigentlich unser Ziel, dass unsere Schüler irgendwie glücklich sind und irgendwie, dass es ein harmonisches Miteinander unter den Schülern ist. Ist das unser Number One? Und ich glaube, das muss man halt für sich irgendwie klar haben. So, was will ich als Schule? So.
Und was wollen wir als Schule?
Wir wollen erstmal weitere Leute zu Wort kommen lassen. Ja, neben unseren Experten, Schülerinnen und Schülern.
Also ich habe schon Bock auf Schule, in der man über die Basiskompetenzen hinauskommt, sondern dass sie wirklich in diese Reflexionsfähigkeit gehen und sich auch kognitiv da so ein bisschen verausgaben, in welchem Bereich ist mir eigentlich jetzt egal, ob das jetzt Naturwissenschaften, mathematisch oder Gesellschaftswissenschaft oder sprachlich ist, aber dass sie schon durch Reibung wachsen oder durch Herausforderungen und dass man schon dazu auch als erwachsener Mensch, der so vielleicht ein bisschen schon was erlebt hat in seinem eigenen Leben, so ein paar Messlatten setzt und sagt, also jetzt nicht unbedingt, wie nennt sich diese Tanz, wo man ja unter der Messlatte so durchtanzen muss? Also das nicht. Wie heißt denn das?
Die Tänze kennst.
Ja, sondern eher so ein bisschen so wie so Hochsprung, ne? Also ich versuche es, auch wenn es mal wehtut und die wieder runterfällt und so. Ich glaube schon, dass wir so als Orientierung da irgendwie was brauchen. Also es ist einfach nur so, hier hast du so wie im Kindergarten 3 Stunden bauen. Dann braucht es irgendwann mal ein Feedback. Hm. Auch der Kindergärtner sagt ja dann, Mensch, hast du toll gebaut. Oder was für ein Riesenturm und so viele schöne Farben drin. Also das braucht es schon. Sonst ist halt dann keine Note, sondern eben konstruktives Feedback. Das
genau,
finde ich schon auch
braucht,
wichtig.
Das braucht es aber mit Herz.
Ja.
Ja.
Was heißt denn dann das für dich mit Herz? Verstehe ich nicht.
Na, ich habe das Gefühl, dass die sobald nicht, also klar, die sollen eine Leistung erbringen. Aber wenn ich dann für die Leistung eine 6 vergebe,
ja,
und dann dabei, da kann ich noch so viel Herz einsetzen und sagen, du bist ein ganz toller Mensch, aber das ist eine 6. Das beißt sich immer so und gibt's da nicht andere Wege, ja, so. Und das finde ich ganz gut, dass wir ja auch in Pega zum Beispiel dann eher über den Prozess, und eigentlich muss gar keiner mehr eine 6 kriegen, weil wir ihn begleiten durch den Prozess und am Ende das Produkt haben und jeder in seiner Art, wie er ist, was Tolles leisten kann. Und selbst der gar nichts gemacht hat, die Chance hat, vielleicht einen Teil dazu beizutragen, in was für eine Art auch immer.
Naja, die Frage ist ja, glaube ich, auch, wenn man keine Homogenität will, sondern Heterogenität fördern will, dann heißt es halt auch vielleicht mal zu akzeptieren, dass irgendjemand ein Jahr gerade so Probleme hat und hinkt und ist irgendwie pubertär. Also man, ich glaube, das ist ja auch so ein ganzer Kosmos, den man eigentlich total negiert, dass die ja alle durch eine schwierige Phase gehen. Also die alle durch die Pubertät irgendwie so. Und wo sie natürlich auch wachsen, aber wo es auch nicht einfach immer ist. Und das heißt halt eigentlich auch mal zu sehen, ja, der schafft halt in diesem Jahr nicht so viel. Und das ist okay, dass der in diesem Jahr nicht so viel schafft. Also der muss halt nicht sich immer an dieser einen Standardnorm messen, sondern man kann den auch mal als Mensch sehen. Und ich habe ja das Gefühl, also gerade, also in der Schweiz ist ja ein bisschen besser, weil das irgendwie nicht 30 Schüler sind, sondern maximal 20 so. Da sieht man schon ein bisschen mehr die einzelne Person, wer die so ist. Und dann ist sie nicht so schon weniger eine Nummer. Aber halt, dass man, ja, wieso kann es kein Schulsystem sein, wo ein Schüler mal irgendwie ein Jahr so ein bisschen hängt so und irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt ist so und dafür nicht gleich über eine 6 kriegt und versetzungsgefährdet ist und Eltern werden einbestellt und der ganze Rattenschwanz so, sondern halt, wo das irgendwie okay ist in diesem System so. Ne?
Ja, und das wäre ja dann zum Beispiel jahrgangsübergreifend zu denken, ne, dass man sagt, so wir trauen uns zu, zum Beispiel Jahrgang 8 und 9, da kann man hin und her switchen, thematisch, nach Anforderungen, der eine ist ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer.
Ich bin ja total verdorben, ich habe das ja in meiner Ausbildung mit 7, 8, 9, 10 erlebt in einer Klasse.
Was heißt das, wieso verdorben, verstehe ich nicht?
Ja, dass ich der Meinung bin, dass das der Weg ist, dass wir das mischen müssen. So. Nicht nur in Projektwochen uns zutrauen,
richtig.
Wir öffnen unser Projekt für 5 bis 10, oder, sondern das ist der Weg. Wir später im Beruf sind ja auch nicht alle 50. Ja, sondern dass wir sagen, wir machen eine gute Durchmischung. Ja. Stell dir vor, alle ein Alter.
Wie langweilig. Ja, nee, das sehe ich auch so. Ja.
Ja.
Und dann brauchen wir keine Drehtüren mehr, also digitale Drehtüren oder irgendwelche komischen Begabungsförderprogramme oder Zusatzstunden und Förderstunden und wie sie alle heißen. Ja, sondern Lernlandschaften, da habe ich jetzt schon mehrere gesehen. Also das ist schon, ja. So, was ist es denn nun? Persönlich? Engagiert, gemeinsam, agil? Bin ich jetzt immer wieder, habe ich immer gesagt, das ist es.
Ja, auch.
Aber,
kann auch sein, produktiv.
Ja.
Einfühlsam. Ganzheitlich. Anders.
Naja, anders zulassen, ne?
Ja,
also
anders
es muss
zulassen.
Ja nicht per se anders sein, aber anders zulassen auf jeden Fall. Was ich immer denke, aber das ist, glaube ich, nochmal eine sehr persönliche Meinung, ist, dass mir das schon sehr alles viel zu viel kognitiv ist. Und dass für mich, wenn ich eine Schule gründen würde, es auf jeden Fall jeden Morgen für alle Yoga geben muss.
Ja, die einen gehen joggen mit André,
nein,
und die anderen machen
aber,
Yoga mit Konrad.
Körper, also ich glaube, die körperliche Erfahrung einfach, weiß ich nicht, viel, viel, viel stärker irgendwie, also eingebunden wird so. Also ich finde es viel zu kognitiv nur und viel zu abgeschnitten von irgendwie, es gibt hier oben und der Rest ist irgendwie, der ganze Körper ist irgendwie, weil der ganze Körper ist halt nicht nur irgendwie, ist ja auch Emotionen und Atmung und all das, also spielt ja gar keine Rolle, außer mal irgendwie Leistungssport im Sportunterricht. Und das ja auch einmal die Woche oder kein, aber eben für mich ist es eigentlich jeden Tag und jeden Tag beginnt
der Tag. Und dann aber
Tag
auch das gemeinsame Frühstück danach.
Mit Körper. Was?
Das gemeinsame Frühstück nach dem Yoga, bitte.
Voll, voll.
Ja. Und dann können wir aber
so lustig, also ich habe lustigerweise, ich weiß nicht, ich glaube, Ulrike hatte ich das geschickt. Dann hatte ich doch dieses Meme geschickt mit diesen random Items, wo die so Wasser im Mund haben. Genau, ich habe das jetzt 2 Wochen lang gemacht. Tatsächlich. Weil ich eine 1G habe, was ja bei euch 7. Klasse ist. Und die zeichnen halt, also wir zeichnen gerade. Und da braucht man halt immer Objekte. Das bot sich halt einfach so an. Also du brauchst einfach random Objects, die du zeichnen kannst. Und bevor die ich mitnehme, ist es halt cooler, dass sie ihre eigenen random Objects haben. Kennst du das? Dieses so irgend so ein Insta-Reel, TikTok. Naja, die kommen halt an, haben alle unterm Tisch so ein random Item, so ein random Object von zu Hause, so richtig random, haben Wasser im Mund alle, also Mund komplett voll mit Wasser und präsentieren das dann immer. Und die sind halt so dumm, bis halt der Erste loslacht und irgendwie das Wasser auspustet. So, genau. Das ist
dann
so,
hast du einen nassen Raum.
Genau.
Oder machst
und
draußen?
Das habe ich jetzt 2-mal gemacht. Also diese, das waren jetzt die 2 ersten Zeichenstunden quasi so. Und das ist ja halt ziemlich lustig. Also wirklich ziemlich lustig so.
Okay. Also Yoga, Frühstück. Dann spucken wir Wasser.
Also ist jetzt auch vorbei, das war jetzt auch das zweite. Also
aber andere, da lernt man doch nichts. Das geht doch nicht.
Ja. Nee, ja, genau. Und das, also, und solche ja. Dinge, ne, die machen halt was. Die machen halt einen Gemeinschaftssinn. Die ja. machen auch, dass man mal die ersten 10 Minuten in der Stunde irgendwie Spaß machen kann und ja. irgendwie lustig sein kann und nicht ernst sein kann. Und dann, ja, und dann integriert man das halt irgendwie so. Und das, das macht schon was auch mit der Klassendynamik und so, dass die eben engagiert da sind, dass sie sich freuen, nächste Woche wiederzukommen und nicht irgendwie so einen drögen Unterricht zu haben. So, ne.
Wir gründen also eine Pegaschule.
Ja, und ZFSL bitte.
ZFSL.
Ja, also ich würde auch da ansetzen wollen. Ich glaube, das hat den größten Hebel zu sagen. Ich erinnere da vor allem die Fortbildung, die wir mit der Uni Potsdam hatten, mit den Studierenden, die dann sagen, ja, ist ja alles toll und super schön, aber machen kann ich es nicht. Und ich dachte, warum nicht? Verdammt. Und die das auch für sich so sofort generieren konnten, wo da der Mehrwert liegt. Wenn man das zusammen macht, als Schlüsselkompetenz, konstruktives, co-konstruktives Arbeiten, Feedback geben und dann für sich aber reflektieren, ja, sorry, aber meine Ausbildung lässt das nicht zu. Und dann denke ich so, hä? Mm. Ich habe aber keine Idee, wie man, also man müsste tatsächlich dann nochmal an so einen Ausbildungsverein rantreten, an so einen, ja, einen Fachseminarleiter, wie die das gerade wahrnehmen, was sie wahrnehmen. Ich glaube, eine Komponente wird auch ein bisschen vernachlässigt, wenn wir da so jetzt drauf gucken. Und das ist auf der einen Seite die Fachlichkeit, die du als Lehrkraft brauchst. Ich meine jetzt gar nicht mal das Akademische, sondern auch das Wahrnehmen von, also ich sehe dich in deinen Stärken, in deinen Schwächen. Ich nehme dich wahr, so wie du bist und ich akzeptiere dich so. Und das auch aushalten zu können, dass mal einer so ein bisschen vielleicht nicht so der Norm entspricht, mal ein bisschen lauter ist, ein bisschen schneller unterwegs oder komische Fragen stellt. Und dazu gehört eine hohe Fachlichkeit. Und da bin ich mir nicht sicher, ob man die mit 23, wenn man da 24 aus der Uni, ob man das schon so leisten kann, das ist das eine. Und das zweite ist diese Empathiefähigkeit, die lernst du in keiner Uni. Und die brauchst du durchs Leben. Also das heißt, selbst so eigene Erfahrungen gemacht zu haben, mal selber auf die Fresse geflogen zu sein, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber einfach mal auch richtig mal gescheitert zu sein im Leben.
Aber da will ich an dieser mal einhaken dürfen. Also ja. Ich finde Kritik auf jeden Fall, ja, wieso lernt man die nicht quasi mit 24, weil man sie in der Schule nicht gelernt hat, weil man
richtig.
In der Schule nur irgendwie so Hard Skills, irgendwie so Fachwissen eingetrichtert bekommen hat, im Studium nicht gelernt hat, weil es auch nur Leistungsnormen gibt und im ZFSL definitiv auch nicht lernt. So. Und ich glaube, deswegen ist so, naja, wahrscheinlich auch dieses ganze Coaching, die ganze Coaching-Welt eigentlich auch mehr noch ins ZFSL einziehen muss, so. Also quasi so, es geht eben nicht nur um Wissensvermittlung in deinem Fach, sondern es geht schon auch um Coaching, ist jetzt ein Wort, aber irgendwie so um Begleitung einer Person auf ihrem Lernweg, so. Und das ist wichtig. Und es ist nicht nur das Fachwissen, was wichtig ist. So.
Ja, aber wo, genau. Und das wäre ja dann auch schon eine Aufgabe an der Uni, sowas eben, also Psychologie und Pädagogik, was ja, glaube ich, seit den 60ern gefordert wird in der Lehrerausbildung, endlich wirklich anzugehen und das in, ja, zu einem mindestens 50% der Ausbildung werden zu lassen. Und nicht nur irgendwelche Statistiken auszuwerten, sondern wie führe ich Gespräche, mit welchen Fragestellungen, wo, welche Indikatoren gibt es? Ja, sowas.
Ja, war schön mit euch.
Mit euch auch.
Achso, jetzt zu Ende, ja? Alles klar.
Wir haben fertig.
Wir haben fertig.